Ja, in so einem Gottesdienst lässt sich das super singen. Näher Gott zu dir. Aber wie ist das so im echten Leben? Da sieht es manchmal ganz anders aus und manchmal kommen wir in Lebenssituationen, wo es relativ schwierig ist, überhaupt sich vorzustellen, dass Gott einen sieht oder dass man wahrgenommen wird. Der heutige Predigtext stammt aus dem Buch Jesaja und der Prophet Jesaja teilt sich zumindest thematisch, aber Theologen haben da ganz komplizierte Thesen oder so, in zwei große Blöcke und in einem zweiten Block geht es eigentlich sehr viel um Ermutigung, weil das Volk Israel in einer Situation ist, wo sie alles, was ihnen wichtig und wert und kostbar war, verloren hatten. Und in dieser Situation haben sie sich gefragt, wer sind wir eigentlich? Wo ist Gott überhaupt? Sieht uns überhaupt Gott? Und in diese Situation hinein lässt Gott durch den Propheten Jesaja folgende Worte ausrichten. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat die Sterne dort oben erschaffen? Er ist es, der ihr Herr täglich zählt und heraufführt, der sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. Jakob, warum sagst du, Israel, warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen, Gott entgeht mein Recht. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde schuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, gehen und werden nicht matt. Vier Gedanken möchte ich euch zu diesem Text mitgeben, bevor es dann richtig spannend wird. Und der erste Gedanke, der mir zu diesem Text eingefallen ist, ist, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Oder im Alltagsdeutsch ausgedrückt, kein Schwein sieht mich. Und sicherlich haben der eine oder andere das schon erlebt. Und falls ihr es noch nicht erlebt habt, ich wette meine Hand darauf, ihr werdet es erleben. Irgendwann im Leben fällt man so richtig fett auf die Nase. Entweder, weil man selber gestolpert und gedödelt hat oder weil ihm irgendjemand ein Bein stellt, aber irgendwann fallen wir richtig fett auf die Nase. Und in diesen schwierigen Situationen, wo es richtig hart auf hart kommt, fühlen wir uns oftmals total alleingelassen, vergessen, verloren und einsam. Und warum wir das tun, da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist, das kommt aus uns selbst heraus, wer das schon mal selber erlebt hat, dass er mal so richtig in eine echt schlimme Situation geraten ist, wenn man sich dann umguckt, stellt man fest, dass man der Einzige ist, dem es schlecht geht, allen anderen geht's ja gut. Also alle anderen um einen herum sind total glücklich, freuen sich, genießen das Leben, sind erfolgreich, denen geht nichts schief. Und wenn denen was schief geht, dann ist es nur ganz harmlos. Der Einzige, wo es wirklich richtig am Rauchen ist, das bin ich selber. Und weil wir diese Wahrnehmung haben, kommt es uns automatisch vor, dass wir allein und verlassen sind. Weil wir sind ja die einzige Person, der es so geht. Allen anderen geht es ja total super. Und daher kommt es, dass wir uns dann allein und isoliert fühlen, weil wir das Gefühl haben, unsere Situation ist ein Unikat und kein Mensch kann uns verstehen und keiner will uns auch verstehen. Und wir fänden es auch komisch, wenn uns welche verstehen, weil keiner weiß ja, wie es uns geht. Der zweite Grund ist, und das ist ein sehr trauriger Grund, Menschen, die wirklich in richtig schwierige Situationen kommen, erleben es manchmal tatsächlich, dass sich Freunde, Bekannte von ihnen zurückziehen. So eine Woche oder zwei darf man gerne mal eine Krise haben, aber danach ist auch wieder gut und danach muss auch wieder Partystimmung sein. Und wenn das aber nicht nach zwei Wochen gegessen ist, dann fangen unter Umständen Leute an, sich zurückzuziehen. Und sie erleben Leute in Krisensituationen es tatsächlich, dass sie nicht nur eingebildet von ihrem Gefühl her alleingelassen sind, sondern sie erleben es tatsächlich, dass sie wirklich alleingelassen sind. Dass auf einmal Leute den Bürgersteig wechseln, wenn sie ihnen entgegenkommen. dass man nicht mehr auf irgendeine Geburtstagsfeier, wo man sonst eingeladen worden wäre, nicht mehr eingeladen wird. Dass man sich in der Stadt trifft und unterhält sich kurz und so innerhalb von 20 Sekunden hat man so dieses komische Gefühl. Kennt ihr dieses komische Gefühl, dass irgendwie, und dann ist man da ganz alleine. Und das macht die Sache nur noch schwieriger. Dann kann es sein, dass man sich verlassen fühlt, weil die Umstände dieser Krise bedeuten, dass wichtige Bestandteile unseres Lebens vielleicht verloren gegangen sind. Was weiß ich, es ist, unsere Gesundheit ist zerbrochen und Dinge, die wir gerne getan haben, die wichtig in unserem Leben waren, gehen auf einmal nicht mehr. Oder Dinge, die uns wichtig im Leben waren, sind nicht mehr möglich, sind uns genommen. Und dann stehen wir sozusagen auf einem reduzierten Leben, das eigentlich nicht mehr unser Leben ist, und wir fühlen uns fremd in unserem eigenen Leben. Und am Anfang kommt es uns noch vielleicht vor wie ein böser Albtraum, der nach 1-2 Tagen vergeht, aber dann stellen wir fest, nee, jedes Mal, wenn wir morgens aufwachen, es ist so. Und dann stehen wir Mutterseelen allein da. Und weil diese geliebten Bestandteile unseres Lebens nicht mehr da sind, fühlen wir uns verlassen, weil unser Leben leer geworden ist. Und die letzte Sache, die noch dafür sorgt, dass wir in Krisensituationen uns alleingelassen fühlen, ist, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Gott der Allmächtige irgendwie eigentlich doch alles im Griff hat. Ich meine, wenn er keinen von diesen Sternen vergisst und alle Namen von allen Sternen weiß, auch D15319 Alpha, auch wenn er diesen Sternennamen weiß, wieso vergisst er meinen Namen und weiß nicht, wie es mir geht? Jeden Abend ruft er die ganzen Sterne zum Himmel und mich ruft er nicht, mich hat er vergessen. Das kann doch nicht sein. Und dann kriegen wir dieses Gefühl von entweder Gott hat uns vergessen, das ist der günstige Fall, oder Gott hasst mich, das ist der ungünstige Fall, und vielleicht wäre es dann noch besser, Gott gibt es eigentlich gar nicht. Und dann fühlen wir uns so verlassen auch von Gott, dass wir im günstigen Fall vielleicht noch gegen Gott klagen können oder aber die ganze Sache hinschmeißen. Und genau so geht es im Grunde genommen den Israeliten, die bildhaft dargestellt sind als Jakob, das ist ihr Stammvater, und als Israel, der Name des Stammvaters. Und die Israeliten sind da in der babylonischen Gefangenschaft, sie haben alles verloren, sie haben ihr Eigentum verloren, sie sind getrennt worden von geliebten Verwandten, viele sind im Krieg gestorben und sie haben auch ihre Identität als Volk und als religiöse Gruppe verloren, weil sie waren ja das Volk, das in dem gelobten Land war, was der Gott ihnen gegeben hatte, und jetzt waren sie in einem ganz anderen Land und das Zentrum ihrer Religiosität, der Tempel, war zerstört, war kaputt, war im Eimer. Und da waren sie also und fragten sich, wo ist Gott? Woran liegt das, dass das alles so schiefgelaufen ist? Kriegt es Gott nicht mehr gebacken oder weiß er gar nicht mehr, wie es uns geht? Kriegt er das gar nicht mehr mit? Und in diese Situation hinein lässt Gott den Propheten Jesaja sagen, nein, Gott kriegt mit, ich kriege mit, wie es euch geht. Ich weiß das sehr wohl. Und die Situation liegt nicht daran, dass ich keine Power mehr habe, dass ich alt und schwach geworden bin. Das ist der erste Gedanke. Kein Schwein sieht mich. Eine ganz typische Situation. Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Wenn wir in einer Krisensituation sind, kann es uns ganz leicht passieren, dass wir vereinzeln, vereinsamen. Eingebildet oder aber auch real im Stich gelassen sind. Also nicht eingebildet, also ich meine emotional. Auch wenn Leute noch bei uns sind. Eingebildet klingt werten. War nicht so gemeint. Okay, der zweite Gedanke. Da geht es darum, was mache ich, damit das wieder besser wird? Was kann man da so tun? Und da habe ich diesen zweiten Gedanken überschrieben, Vertrauen ist der Schlüssel. Man kann Christsein unterschiedlich leben und ich glaube, wir hier im Westeuropa und gerade auch in Deutschland, wir achten sehr darauf, was wir als Christen machen und wie wir das als Christen machen. Es ist uns ganz wichtig, dass wir das Richtige sagen, denken, tun. Also beim Sagen ist es ja schon ganz, ganz schwierig. Also was ist die angemessene Sprache für einen Gottesdienst? Wie rede ich eine Gemeinde an? Soll ich sie in Männer und Frauen anreden oder ist das schon wieder diskriminierend? Soll ich das irgendwie anders sagen? Das ist sehr komplex. Wenn ich aus der Bibel vorlese, mit welcher Einstellung mache ich? Das ist das Wort Gottes oder ja, vielleicht ist es doch ein historisch gewachsenes Dokument und das darf man alles gar nicht so sehen. Und dann das Papier, auf dem ich meinen Predigtext ausgedruckt habe. Ist das jetzt Ökopapier oder ist es kein Ökopapier? Hätte ich es lieber auf einem iPad haben sollen, aber das ist auch wieder von kleinen Chinesenkindern gemacht worden. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wir alle beachten können. Und weil es so viele ist, sektieren wir uns in unterschiedliche Bereiche. Und dann gibt es die einen, die gucken genau auf, dass alles beachtet wird, was in der Bibel ist. Die anderen gucken, dass das intellektuell, wissenschaftlich alles geklärt ist. Die dritten gucken, dass das sozial relevant ist. Die vierten gucken es vielleicht, dass es politisch, weltpolitisch korrekt ist. Also wir gucken ganz, ganz viel auf, wie das richtig ist. Und haben irgendwie das Gefühl, wenn wir das auch richtig machen, dann wird Gott das auch schon so sehen. Und ich sag nichts dagegen, das ist alles super. Es ist super, wenn man was richtig machen will. Und es ist eigentlich auch erstmal eine tolle Sache, wenn Leute was richtig machen. Es gibt ein gutes Gefühl und abgesehen davon, wir alle wollen ja auch nicht Kram haben, der nicht super gemacht ist, der luschig gemacht ist. Hat ja keiner Spaß dran. Aber in diesem Text ist nicht die Rede von dem, was alles super gemacht wird, sondern da heißt es in der vierten Zeile von unten, die aber dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Nicht die Schlauen, nicht die Frommen, nicht die, die alles richtig machen, sondern die dem Herrn vertrauen. Das sind die entscheidenden Leute, die, die Gott vertrauen. Und vielleicht sind die voll doof. Vielleicht machen die dauernd das Falsche. Vielleicht haben die keine Ahnung, wie man korrekt in der Bibel liest, aber sie vertrauen Gott. Und von denen heißt es, die, die dem Herrn vertrauen. Für die gilt das, dass er neue Kraft gibt. Wie soll man sich das vorstellen? Was bedeutet das? Wie wichtig ist dieses Vertrauen? Woran kann man das vielleicht festmachen? Mir ist da eingefallen die Geschichte von der Kreuzigung Jesu. Jesus hängt da also am Kreuz und der eine Typ auf der einen Seite fängt an, über Jesus zu lästern und seinen Hass oder so auch auf Jesus rüber zu kippen. Und der auf der anderen Seite sagt dann, hör mal, hast du nicht langsam Schiss? Wir sterben hier gleich und werden unserem Schöpfer gegenübertreten. Und was wird er wohl von uns sagen? Also sei mal lieber ruhig und pass auf, was du sagst. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, Jesus, bitte erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus sagt zu diesem Mann, pass auf, hab keine Angst, heute noch werden wir beide bei Gott sein. Du und ich, gemeinsam. Also viel hat er ja jetzt in seinem Glaubensleben nicht so gebracht. Also ich meine, kürzer kann man sich ja wohl nicht mehr zu Gott hinwenden. Der ist auch nicht getauft worden. Der hat auch kein Übergabegebet gesprochen. Der kann Psalm 23 wahrscheinlich noch nicht mal auswendig. Also der hat nichts. Der hat gar nichts. Das Einzige, was er hat, ist, dass er sagt, Jesus, denk an mich. Das ist noch nicht mal, Jesus, bitte stirb für meine Schuld, vergib mir, ich glaube an die Auferstehung oder so. Er sagt nur, denk an mich. Das ist ja noch gar nichts irgendwie. Der hat ja von null Ahnung. Aber dieses Denk an mich drückt aus, ich vertraue dir. In dieser ausweglosen Situation, und ich meine auswegloser als am Kreuz hängen von Römern bewacht, kann eine Situation nicht mehr sein. In dieser Situation vertraut er auf Jesus. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, ey, hör mal, du bist nicht getauft, sondern sagt Jesus zu ihm, ich sag dir, entspann dich, wir beide werden heute bei meinem Vater im Himmel sein. Warum ist das so wichtig? Warum ist das Vertrauen das Entscheidende? Wieso sagt Jesus ihm nicht, pass auf, das ist jetzt ein bisschen schwierig und kommt spät für dich, aber ich hatte da so einige Predigten gehalten über gerechter Leben oder so. Nein, wieso ist das Vertrauen so wichtig? Das Vertrauen ist deswegen so wichtig, weil es Gott eigentlich nicht darum geht, dass wir immer alles richtig machen, dass wir perfekt sind, dass wir immer voll die Ahnung haben, sondern Gott geht es um das Vertrauen. Das liegt daran, weil das Vertrauen ein wesentliches Element einer Beziehung ist. Überlegt mal all die Menschen, denen ihr tagtäglich begegnet, denen ihr immer wieder begegnet, mit denen ihr sozusagen eine Beziehung habt in dem Sinne, dass ihr immer wieder mal hin und wieder aufeinander angewiesen seid. Wie ändern sich Beziehungen, wenn ihr Personen nicht mehr vertrauen könnt? Wenn ihr dieser Person begegnet und kaum, dass sie sich wegdreht, ihr erstmal guckt, ob in euren Taschen noch alles drin ist oder so. Vertrauen ist doch das Entscheidendste für irgendeine Beziehung. Und jegliche Beziehung, die wachsen kann, in der man füreinander positiv da sein kann, braucht doch erstmal als unterste Grundlage Vertrauen. Und eine Beziehung, und selbst wenn es eine ganz langjährige Beziehung ist, zu einem Partner, zu Freunden, zu Geschwistern, wird doch schwer gestört, wenn das Vertrauen zerstört wird. Gott ist interessiert an uns, an unserer Person. Er liebt uns. Er möchte mit uns in Beziehung leben. Und deswegen ist nicht das richtige Sagen, das richtige Tun, alles Wissen, voll der Checker sein, das Entscheidende, sondern Vertrauen. Der dritte Gedanke. Wir stellen uns das meistens vor, oder zumindest ich, aber vielleicht ist es euch auch schon mal so passiert. Wenn also Gott, der Herr im Himmel, allmächtig ist, mich total von ganzem Herzen liebt und in einer schwierigen Situation bin und Gott sieht meine Situation, dann ist doch das Natürlichste auf der Welt, dass Gott sagt, Mensch, der Ralf ist in einer schwierigen Situation, da hole ich ihn mal raus und mach, dass das wieder easy geht. Davon steht aber hier in diesem Text auch nichts drin. Weil das würde ja bedeuten, die auf den Herrn trauen, müssen nicht mehr laufen, sondern werden rübergebeamt. Aber das steht da nicht, sondern da steht, dass die auf den Herrn vertrauen, dass sie neue Kraft bekommen. Ich meine, wofür bekommen die Kraft? Doch nicht dafür, dass sie rumstehen, sondern dafür, dass sie gehen und laufen, dass sie ihren Weg machen. Das heißt, ganz wichtig ist es zu sehen, dass wenn wir von Gott in schwierigen Situationen etwas erwarten, können wir gerne erwarten, dass Gott uns aus der schwierigen Situation herausholt. Beam me up, Scotty. Und das macht Gott auch. Und es gibt immer wieder Menschen, die in Situationen erleben, dass Gott sie echt auf wundersame Art und Weise rausgeholt hat. Aber es gibt auch immer wieder die Erfahrung, und ich glaube, das ist das, was viel mehr Menschen erleben, dass sie in der schwierigen Situation bleiben, aber dass Gott ihnen die Kraft gibt, diese schlimme, schwierige Situation zu durchleben. Stunde für Stunde, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und wenn wir nur den Blick auf schnelle Problemlösung gucken, verpassen wir, was Gott für uns tun möchte. Also, das, was Gott uns gibt, ist zumeist, dass er uns die Kraft gibt, in den schwierigen Situationen den Weg, der richtig ist, zu gehen. Und der letzte Gedanke, was bedeutet Vertrauen? Bei manchen Worten ist es ja so, dass sie einfach super sind und alle gut finden, aber dass es dann schwierig ist, wenn man fragt, ja, wie sieht denn das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und ich habe überlegt, was ist jetzt so eine typische Vertrauenssituation, die man so richtig darstellen kann. Und eine Sache, die mir dann eingefallen ist, liegt ein bisschen zurück, ist mir aber im Grunde genommen erst in der letzten Zeit deutlich geworden. Also am 8.8.1980 hat die Welt sich verändert, da habe ich nämlich den Führerschein gemacht. Und ich habe den Führerschein gemacht auf so einem kleinen Golf, Golf 1. Der ist ja ungefähr so groß wie heutzutage der Polo oder so. Ne? Die Dinger werden ja immer größer. Ich meine, Generation Golf, ne? Die Autos legen zu, die Leute. Und mein Vater hat einen Ford Granada gehabt. Das ist echt fettes Auto damals gewesen. Ne? Ich meine, so groß wie so ein Mercedes. Nur halt so viel Kohle hatten wir nicht, und wir waren keine Schwaben, also hatten wir einen Ford. Okay. So, jetzt, wenn man so einen Führerschein hat und kein eigenes Auto, dann kommt dieser spannende Moment, wo man denkt, Vater hat ein Auto, du hast keins, da müsste doch was gehen. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, pass auf, wir fahren jetzt da und da hin und ich sitze neben dir und du fährst. Ja, das ist nicht so das, was man sich wünscht, ne? Wenn man es durch Dorf fährt und der Vater sitzt daneben, das ist eher peinlich, ne? Aber na gut, okay, dann bin ich halt gefahren irgendwie, ne? Und dann hat er hier und da rumgenörgelt und schalt mal ein bisschen eher. Jetzt hast du aber wieder, na egal. Auf jeden Fall, da bin ich dann gefahren. So, irgendwann mal sind wir zu meinen Großeltern gefahren und das sind so 250 Kilometer. Und dann bin ich gefahren, mein Vater saß neben mir und mein Vater ist eingeschlafen. Ich finde, das ist doch echt ein Zeichen von Vertrauen, oder? Dass dein Vater da nicht gesessen hat und geguckt hat, wie der Sohn fährt, sondern dass er eingepennt ist und gesagt hat, so, hier, fahr mal Richtung Kenze, Weg Kenze auch. Dann stellt seinen Sitz runter und pennt. Oder hat zumindest so getan, als wenn er schläft. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, er hat tatsächlich geschlafen. Weil er wusste nämlich nicht, wie schnell ich gefahren bin. Ha! Vater ist immer mit 120 über die Autobahn gebröselt, obwohl der Wagen 160 fuhr. Na, okay. Also, und irgendwann habe ich das Auto mal gebraucht und er hat mir den Schlüssel gegeben. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin losgefahren. Und dann, wie ich wieder zu Hause war, habe ich das Auto in die Garage gefahren, was gar nicht so einfach ist, und habe den Schlüssel zurückgegeben. Und mein Vater hat nicht gefragt, unten ist noch alles heile oder ist nicht runtergegangen, hat erstmal gecheckt, ob das Auto so aussieht wie vorher, sondern das war okay. Da hat mein Vater mir vertraut. Und er hat unterschiedliche Formen von Vertrauen gehabt. Das erste Vertrauen war, ja, ich vertraue dir, aber ich sitze mal lieber daneben. Irgendwie, ne? Das ist, ich will dir vertrauen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das gut ist. Die andere Form des Vertrauens ist, ich vertraue dir sehr, weil ich kann einschlafen. Ich vertraue dir schon, dass du das richtig machst. Ich bin da ganz entspannt. Und das dritte ist, er gibt mir den Schlüssel, das Symbol des Vertrauens. Er gibt den Schlüssel aus seiner Hand und gibt ihn ab an mir und sagt, du wirst das schon machen im Prinzip. Das ist das Symbol. Und so ist es, glaube ich, auch in unserem Leben, dass die Situation, wie wir Gott vertrauen können, dass das unterschiedlich sein kann. Vielleicht kann das so ein angespanntes Vertrauen sein, dass wir sagen, Gott, ich bin hier in einer schwierigen Situation und das sieht ja hier echt alles voll Mist aus und so. Aber ich versuche dir zu vertrauen, aber ich kann kein Auge mehr zumachen. Ich bin so kribbelig und aufgeregt, aber ich möchte es gerne. Ich versuche es. Es gibt immer wieder Momente, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir, aber es gibt auch immer wieder Momente, wo ich hier willig bin. Und dann gibt es vielleicht Situationen, wo wir tatsächlich Gott vertrauen können und sagen können, ach, Gott wird das schon machen, wo wir ruhig schlafen können und wo wir ganz entspannt sind. Und manchmal gibt es auch in unserem Leben Situationen, wo es wichtig ist, das auszudrücken, dass wir Gott vertrauen wollen. So wie mein Vater, der mir den Schlüssel in die Hand gegeben hat, dass wir sozusagen bewusst Gott in einer Situation unser Leben oder unsere Situation in die Hand geben und das ausdrücken und sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen und zum Zeichen dafür, dass ich dir vertraue, gebe ich dir das, sage dir das. Ich habe überlegt, was für Beispiele kann man bringen, wo in schwierigen Situationen Menschen vertraut haben, Gott vertraut haben und tatsächlich erlebt haben, dass Gott ihnen die Kraft gegeben hat und sie durch eine schwierige Situation durchgetragen hat. Ja, in manchen Büchern steht drin, Pfarrer sollen keine eigenen Beispiele bilden. Jetzt ist es so, dass mein Leben in den letzten Jahren echt ruhig war, deswegen habe ich auch gar keine Beispiele. Aber ich habe gedacht, es gibt sicherlich eine ganze Menge Leute hier auch, hier, jetzt, heute, also ich rede über euch, die das erlebt haben, die eine schwierige Situation erlebt haben, wo sie unruhig waren, wo sie Angst hatten, wo sie sich Sorgen gemacht haben und wo sie ja vielleicht auch an Gott gezweifelt haben und nicht sich vorstellen konnten, dass Gott da ist und die erlebt haben, dass Gott ihnen Kraft gegeben hat. Und ich glaube, dass es sehr viel Mut macht, wenn man selber in einer schwierigen Situation ist, wenn man von solchen Sachen hört. Wenn man hört, dass es tatsächlich das gibt, dass Gott einem Kraft gibt und dass Gott einen durchtragen kann. Und dass es, auch wenn das Licht am Ende des Tunnels gar nicht gleißend hell ist, dass es machbar ist, mit Gott Wege zu gehen, die man selber gar nicht so ohne weiteres erstmal möglich gehalten hätte. Und vielleicht gibt es von den Menschen, die hier sind, die sowas schon mal erlebt haben, auch Menschen, die Mut haben, in so ein Mikrofon hereinzusprechen. Ich meine, wenn man schon so schwierige Situationen hinter sich hatte, dann ist ja hier vorne stehen und was zu erzählen jetzt eigentlich nur noch ein Klacks. Vollkommen harmlos. Wir sind ja unter uns und keiner hört's. Aber es ist auch so, dass in einer evangelischen Kirche das nicht dauernd gemacht wird. Also ich habe das mal in so einer Freikirche erlebt, da hat der Pfarrer gesagt, hier, ne, wir sollen jederzeit Zeugnis geben können, und ist dann mit dem Mikro durch die Reihen gegangen und hat gesagt, hier, Bruder so und so, Bruder Schwester Bertha oder so, was hast du letzte Woche mit Jesus erlebt? Ne? Und die so, Also von daher braucht ihr sicherlich einen Moment Zeit, und ich möchte euch einladen, einfach zu überlegen, habe ich sowas erlebt, kann ich sowas erzählen? Möchte ich sowas erzählen? Ihr müsst nicht ewig reden, ihr dürft gar nicht ewig reden. Sondern ich möchte euch bitten, dass ihr das kurz und knackig macht, so 2-3 Minuten lang. Und es soll darum gehen, dass es für Gott zur Ehre ist. Und es ist nicht über andere Menschen, sondern es ist etwas, was ihr persönlich erlebt habt. Und über andere Menschen wird dabei nicht geredet. Okay, jetzt seht ihr alle so ein bisschen verstört aus. Und von daher denke ich, ist es ganz gut, wenn wir uns einfach mal ein bisschen entspannen bei so einem Lied. Und das Musikteam hat ein Lied vorbereitet. Und vielleicht denkt ihr jetzt gerade das auch. Das Lied heißt nämlich "Schick dein Gebet zum Himmel". Und das singen wir jetzt einfach. Und dann werde ich hier stehen mit dem Mikrofon. Und dann könnt ihr was sagen, wenn ihr wollt.